SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Ulrich Wickert. Er gilt als einer der besten Kenner Frankreichs in Deutschland. Schon als Teenager ist er in Paris zur Schule gegangen und später hat er uns als Korrespondent unsere Nachbarn im Westen erklärt. Und das macht er bis heute in seinen Büchern. Unter anderem auch in seinem neuesten Buch Salut les amis. Damit war er kürzlich auf dem Lesefest Hombuch im Saarland zu Gast und bei der Gelegenheit hat er sich auch Zeit für SR3 aus dem Leben genommen, worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr Wickert, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung, Herr Jäger.
Aber zunächst noch herzlichen Glückwunsch, Herr Wickert, denn beim Lesefest Hombuch wurden Sie mit dem Deutsch-Französischen Freundschaftspreis ausgezeichnet. Sie haben schon viele Preise bekommen, aber das ist ein besonderer und der, finde ich, auch besonders gut zu Ihnen passt, weil Sie eben sich so eingesetzt haben für die deutsch-französischen Beziehungen und uns unsere Nachbarn in Frankreich auch immer wieder auf ihre ganz besondere Art erklärt haben. Auch für Sie eine schöne Auszeichnung?
Ich finde es wunderbar, wenn jemand wahrnimmt, was zu meiner Identität gehört. Und natürlich gehört das Deutsch-Französische zu meiner Identität. Nicht nur aufgrund meiner Biografie, sondern wegen der Dinge, die ich gemacht habe als Korrespondent und auch durch meine Bücher zum Thema Frankreich. Dieses Buch, das Sie jetzt angesprochen haben, Salut les amis, ist ein sehr politisches, aber auch sehr persönliches Buch. Denn es führt ja eigentlich über die letzten 70 Jahre. Es beginnt in den 50er Jahren, als ich in Heidelberg in die Schule ging und für uns klar war, Krieg mit Frankreich ist was ganz Normales.
Sie sind 42 geboren, also der Krieg war noch nicht so lange her, als Sie zur Schule gingen.
Und dann darf man eins nicht vergessen, Heidelberg ist von Mellac im Auftrag von Ludwig XIV. Kaputt gemacht worden, abgebrannt worden. Damals war Ludwig XIV. Überzeugt, er müsse die Pfalz übernehmen.
Er war damals der Schwager von Liselotte von der Pfalz, der Frau des Kurfürsten.
Und dann war aber, als die Liselotte den Bruder von Ludwig XIV., den Duc d'Orléans, geheiratet hat, dann war ein Vertrag gemacht worden, dass sie nicht die Nachfolge erbt. Kaum war der Vater gestorben, hat Ludwig XIV. Gesagt, das gilt alles nichts, ich ziehe da jetzt ein. So, und das Interessante ist, dass in den 50er Jahren, also des 19. Jahrhunderts, Leute in Heidelberg ihre Hunde noch Mellac riefen nach diesem brandschatzenden französischen Mellac. Das heißt, das, was am Ende des 17. Jahrhunderts passierte, ist da noch wahrgenommen worden. Und da habe ich manchmal gedacht, ach, vielleicht habe ich das falsch verstanden. Jetzt habe ich in der Biografie des ehemaligen französischen Botschafters in Berlin, Maurice Gourdon-Montagne, gelesen, dass er, als er als kleiner Diplomat schon in Bonn an der Botschaft war, in der Nähe von Koblenz an einem Sommernachmittag sieht, in einer offenen Gastwirtschaft ruft eine Frau ihren Hund Mellac. Und da hat er sich gesagt, wahrscheinlich weiß diese Frau gar nicht mehr, was für ein schrecklicher Mensch der Mellac war. Aber dass das in dem Bewusstsein des Volkes immer noch vorhanden ist, zeigt doch, was für eine Wirkung solche Dinge haben.
Ja, das eben die Jahrhunderte und die Jahrzehnte überdauert hat. Und damals ist auch das berühmte Heidelberger Schloss zerstört worden. Genau. Ich habe in Heidelberg studiert und habe da immer unten vom Germanistischen Institut drauf geguckt. Und klar, dann hatte man das immer vor Augen, wie sich die Altstadt auch verändert hat in Heidelberg. Ja. Sie leben heute in Hamburg, aber wie oft sind Sie noch in Frankreich?
Ständig. Es hat damit zu tun, dass ich glaube, Frankreich ist eine meiner Heimaten. Und ich habe das große Glück, dass ich in Südfrankreich ein kleines Häuschen habe.
Wie schön.
Da muss ich natürlich immer nachgucken. Auch. Und ich fahre da, natürlich ist man im Sommer gerne da, wenn es warm ist. Aber ich fahre auch gerne im Winter dahin.
Warum?
Weil es dort so ein schönes Licht gibt. Während in Hamburg, ich sage immer, in Hamburg macht man im November das Licht an und im April wieder aus. Und dort unten sind ja die Künstler wie Renoir oder Matisse. Die sind im Winter nach Nizza gezogen, um das Licht zu malen.
Neben dem Licht, was mögen Sie noch bis heute so besonders an Frankreich?
Ich glaube, dass es schwer zu sagen ist, weil ich in Frankreich in die Schule gegangen bin, in eine französische Schule gegangen, lange Zeit. Dann war ich 10 Jahre Korrespondent. Und als ich als Korrespondent nach Frankreich ging, habe ich überlegt, wie baust du deine Arbeit auf? Also ich fragte den Chefredakteur damals beim WDR, der mich da schickte, was soll ich machen? Fahren Sie los, fahren Sie los, fahren Sie los. Also gut, dann machte ich mir Gedanken, sagte, ich werde jetzt nicht den Deutschen erklären, dass die Franzosen anders sind, sondern ich werde ihnen erklären, warum sie anders sind. Das heißt, ich habe mir als Aufgabe genommen, schon ein bisschen wie ein Anthropologe die Franzosen auch zu sezieren und habe sie dadurch sehr gut verstehen gelernt, sodass mir viele französische Freunde manchmal sagen, du kennst uns besser, als wir uns kennen. Und wenn man jemanden sehr gut kennt, dann ist es nicht schwierig, jemanden auch anfangen zu lieben, auch wenn er seine Fehler hat. Und dann gibt es so im Alltäglichen, wissen Sie, Sie gehen in Hamburg in ein Café oder in ein Geschäft und sagen guten Tag, und dann gucken die Sie schon an und sagen, was will der von mir? In Frankreich gehen Sie in ein Bistro und sagen Bonjour, Monsieur, und dann kommt der Kellner schon und fängt schon an, Witze zu machen, und, obwohl Sie noch nie da gewesen sind. Diese Leichtigkeit, die es da gibt, die finde ich sehr angenehm.
Ja, und Sie sind bis heute ein leidenschaftlicher Erklärer der französischen Kultur, Politik und eben genau dieser Lebensart, die viele von uns auch an Frankreich lieben. Was treibt Sie dabei an und macht Sie auch nicht müde, uns die Franzosen und Frankreich zu erklären?
Ich glaube, das hat mit mehreren Dingen zu tun. A, meine unglaubliche Neugier, immer noch weiter zu wissen, was ist. Ich lese täglich Le Monde, ich lese täglich den Figaro, ich lese den Canard Enchaîné, ich lese das Magazin L'Express, ich lese französische Literatur. Das ist meine Neugier. Und das Zweite ist, vielleicht auch berufsbedingt, ich kommuniziere gern.
Sie haben schon gesagt, Ihre Liebe zu Frankreich begann schon in Ihrer Kindheit. Was sind so die ersten Erinnerungen, die Sie mit Frankreich verbinden?
Das ist ganz lustig, Herr Jäger. Denn ich bin nach Frankreich gekommen 1956. Da war ich 13 Jahre alt. Mein Vater war dort Referent an der deutschen NATO-Botschaft. Damals war die NATO-Zentrale ja in Paris. Und ich konnte kein Französisch. Das heißt, natürlich hatte man in den Monaten davor mir Privatunterricht in Heidelberg gegeben, damit ich ein bisschen weiß, wie es ging. Aber dann komme ich in eine Schule, der Lehrer weiß, der kann kein Französisch eigentlich. Und im Lateinunterricht sagt er zu mir, also weißt du, das kannst du auch ins Deutsche übersetzen, ich kann es lesen. Ich war in deutscher Kriegsgefangenschaft. Das war sehr nett und auch respektvoll gesagt, also war auch nicht irgendwie vorwurfsvoll. Dann haben wir im Sommer Urlaub gemacht in der Normandie. Meine Eltern hatten ein kleines Häuschen gemietet und hatten am nächsten Tag schon ein Hakenkreuz davon stehen. Es darf man nicht vergessen, Normandie, das war 1944.
Die Landung war über 10 Jahre zurück.
Und worunter die Franzosen, auch die Bevölkerung dort sehr, sehr gelitten hat, weil die hatte auch große Opfer dadurch, durch die Kämpfe. Aber auch das ist etwas, was ich als Kind nicht negativ empfunden habe, weil ich wusste gar nicht, was das Hakenkreuz ist. Allerdings, man wurde dann mit der Thematik natürlich vertraut, als eine ältere Frau kommt, weil ich und mein älterer Bruder dort 3 Holzkreuze auf dem Friedhof angemalt haben, weil da deutsche Soldaten lagen. Und dann kam eine ältere Frau und sagte, ach, ihr seid Deutsche, guck mal, ich habe hier die Soldatenmarken von den Toten. Und hat uns die Marken gegeben. Und die habe ich dann ans Rote Kreuz nach Deutschland geschickt. Und dann konnten die mitteilen, das waren die und die und die. Die waren alle 19.
Junge Kerle.
Junge Kerle, die da gefallen sind. Und ich bin, das mache ich einen Zeitsprung, 84 als Mitterrand, die 40 Jahre der alliierten Landung feierte, war ich Korrespondent in Paris und musste das an dem Tag auch dann live moderieren und bin ein paar Wochen vorher hingefahren, um mir das mal alles anzugucken. Und dann gehen sie über die riesigen Gräberfelder der Soldaten, der Kanadier, der Amerikaner und der Deutschen, und sie sind alles, die Kinder waren 18, 19, 20. Das ist schon furchtbar.
Also da sind Sie schon mit dieser damals durch Krieg geprägte deutsch-französische Beziehung in Berührung gekommen. Später, Sie haben schon gesagt, sind Sie in Paris zur Schule gegangen von 1956 bis 1959. Und Paris lieben Sie noch mehr als Frankreich, darf man, glaube ich, sagen. Sie haben schon gesagt, Ihr Vater war Diplomat bei der NATO. Warum Sie Paris lieben, können wir uns alle vorstellen. Wie war es aber, in Paris zur Schule zu gehen als Teenager? Und was lieben Sie bis heute so besonders an Paris?
Paris ist für mich die schönste Stadt der Welt. Können alle sagen, Venedig sei noch schöner. Nein, Venedig ist ein kleines Disneyland. Paris lebt. Und sicherlich sind die Arbeiten von Haussmann der Paris ja in den Zeiten von Louis Napoleon umgebaut hat und größer gemacht hat, lebt über Jahrhunderte. In der Stadt lebt die Kultur und die Politik und die Geschichte von Jahrhunderten. Paris ist eine Stadt, wo ich immer gerne zu Fuß gehe, auch längere Wege. Dann steht plötzlich in eine Plakette, hier wohnte Picasso und hat die Demoiselle d'Avignon gemalt. Hier wohnte Apollinaire. Hier ist Henri Quatre umgebracht worden. Ich erinnere mich sogar an ein Schild. Im Hinterhof wohnte Robespierre. Und das ist ja natürlich toll. Sie gehen durch diese sehr schöne Stadt.
Durch die Jahrhunderte ein Stück weiter.
Durch die Jahrhunderte und kriegen das alles immer noch mit. Also das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert.
Also da kommen Sie bei einem Paris-Besuch locker auf Ihre 10.000 Schritte, die man am Tag machen
soll. Kein Problem.
Wie lange halten Sie es ohne Paris aus?
Wenige Monate, aber man kann ja, ich habe immer auch Gründe zu fahren. Es wird dort ein Museum der Information gegründet und die haben mich in ihren Kulturbeirat gewählt und deswegen muss ich immer zu Sitzungen nach Paris. Es ist wunderbar, wenn man nicht als Tourist fährt, sondern ich habe eine Aufgabe. Und da kann man natürlich ein paar Tage anhängen. Ich habe sehr viele französische Freunde in Paris und ich darf nicht immer alle anrufen, weil ich nicht die Zeit habe, alle zu sehen.
Die wollen Sie sehen natürlich, ja, wenn Sie da sind.
Und wie das so ist, man geht dann Mittagessen oder geht Abendessen und so weiter und so lange kann ich gar nicht bleiben.
Und in dieses Museum, die Information, kommt auch was aus Ihrer Zeit als Korrespondent?
Über die Inhalte haben wir noch nicht geredet, aber ich werde natürlich vorschlagen, dass man auch, ich würde sagen, Produkte des Auslandes hineinnimmt. Und da ist natürlich auch interessant, wie sehen die Ausländer uns?
Was würden Sie von sich sagen? Das muss unbedingt rein, wie die Deutschen oder wie ich den Deutschen Paris und Frankreich erklärt habe?
Ich habe eine ganze Reihe von Dokumentationen gemacht, ja, über die Bourgeoisie in Frankreich, über die Arbeiterklasse. Ich habe natürlich eine ganze Reihe von Featuren über Paris selbst auch gemacht. Ich habe einen langen, langen Film, Gesprächsfilm mit Eugène Ionesco gemacht. Also solche Dinge gehören eigentlich mit hinein.
Viele Deutsche verbinden natürlich, wie Sie in Paris, die Straße trotz des Verkehrs am Place de la Concorde überquert haben.
Ja, und da sage ich immer, das darf da eigentlich nicht rein. Obwohl in der FAZ mal stand, mit diesem Stück hätte ich bewiesen, welches Vertrauen ich gegenüber den Franzosen hätte.
Sie haben ja schon gesagt, die Zeit in Frankreich als Kind, aber auch später als Journalist, hat Sie geprägt. Wie hat Sie Ihre Zeit ja in Frankreich als Kind und Journalist später auch journalistisch geprägt?
Die Schwierigkeit ist festzustellen, was hat mich geprägt, wenn etwas über Jahre geht. Dann sieht man ja nicht, wie habe ich mich ganz langsam leicht verändert. Aber ich glaube, etwas ist ganz wichtig gewesen für mich in meiner Arbeit später, dass ich gelernt habe, wie geht man mit einem anderen Menschen in Frankreich um. Sehr viel vorsichtiger, sehr viel sensibler als die Deutschen das tun. Und man muss wissen, wie kommuniziert man. Dass zum Beispiel die Franzosen sagen nie nein, auch wenn sie es meinen.
Sondern?
Ich habe einen Antrag gestellt beim Élysée, kann ich das und das, das mal filmen. Ja, wir melden uns. Nach zwei Tagen meldet sich niemand. Ich rufe wieder an. Ja, ist noch nicht entschieden. Wenn ich im dritten Mal anrufe und das heißt, ja, wir melden uns, dann weiß ich, es ist eine Absage.
Eigentlich nein.
Das ist eigentlich nein. Aber es wird nicht nein gesagt. Also wenn Sie einem Freund, guten Freund sagen, du, am Wochenende komm doch raus zu uns, wir grillen und das ist alles ganz wunderbar, dann sagt er, ah, c'est compliqué.
Heißt das eigentlich, ist schwierig, geht nicht.
Aber der Deutsche, der würde jetzt sagen, du pass auf, was ist schwierig, das Problem lösen wir. Also ein ganz unangenehmes Beispiel habe ich, dass ein deutscher Kollege, der Korrespondent war in Paris, der war ein Alkoholiker geworden und hat sich aber gelöst dadurch und trank nicht mehr und besucht seinen deutschen Chefredakteur in Deutschland und der sagt, gehen wir Mittag essen und dann in dem Lokal, wo sie sind, gibt es Kalbshaxe und er sagt, oh, ich habe seit Ewigkeiten keinen Kalb, bestell mir eine Kalbshaxe. Daraufhin sagt der Chefredakteur zum Kellner, und ein Schnaps und ein Bier für den Mann. Und der sagt, nein, ich möchte Wasser trinken. Kalbshaxe geht nur mit Schnaps und einem Bier. das ist deutsch. Ich weiß besser, was für dich gut ist. Und das ist unangenehm. Wenn ich einem Franzosen sage, bei dem ich eingeladen bin, will der, und der sagt, willst du noch ein bisschen Wein, dann sage ich ein halbes Gläschen. Gießt er mir ein halbes Gläschen ein. Und nicht ein ganzes und sagt, schmeckt besser, ist gut für dich.
Frankreich, Herr Wickert, verbinden natürlich viele auch mit Genuss, auch hier im Saarland vor allen Dingen. Ist diese Genussleidenschaft der Franzosen auch wichtig, um Frankreich zu verstehen? Und welche Rolle hat sie auch bei den deutsch-französischen Beziehungen gespielt?
Ich glaube, dass der Genuss damit zu tun hat, dass man auch weiß, man hat einen Bezug zum Produkt. Also ich erinnere mich, dass bei mir um die Ecke in Paris ein ganz kleiner Käseladen war. Ganz, wirklich sehr klein. Und da war aber immer eine Schlange. Da unten in der Schlange stand Catherine Deneuve oder Madame Giscard ist da. Und ich traute mich überhaupt nicht da rein, weil ich sagte, die werden fragen, was willst du? Ich sage, Käseladen, die ist mich kaputt. So, dann habe ich gesagt, Mensch, du bist doch Journalist. Ich gehe eines Tages rein an die Kasse, da sitzt Madame und sage ich, ich würde gerne den Patron sprechen. Und dann kommt der Patron, Monsieur Barthélemy, und sagt, da sage ich, ich bin deutscher Fernsehkorrespondent, ich würde gerne ein Porträt Ihres Ladens machen. Ah, kommen Sie dienstags, montags sind wir geschlossen, dienstags Vormittag ist es hier etwas ruhiger. Dadurch habe ich einen Bezug zu Käse kennengelernt, dass Käse eben nicht etwas ist, wo man sagt, der schließt den Magen, sondern dass Käse ein Produkt ist, das von Leuten mit unglaublicher Sorgfalt und Liebe produziert wird.
Und ein eigener Gang ist beim französischen Essen.
Und ein Gang ist vor der Nachspeise. Mhm. Und Sarkozy, der Präsident, der hat den Käsegang bei offiziellen Essen gestrichen, weil er gesagt hat, Käse dauert zu lange. Also der wollte, dass es vielleicht 50 Minuten dauert. Mhm. Aber immer wenn Angela Merkel kam zum Essen, hat er in der Küche angerufen und das Elysée gesagt, vergesst die Käseplatte nicht. Madame Merkel liebt Käse.
Wissen Sie, was er ihr für einen Käse dann bestellt hat oder was sie, welchen
das ist
sie mochte?
Das sind ja verschiedene. Da gibt es immer eine kleine Ziege, dann gibt es wahrscheinlich irgendeinen Samachslar, der muss laufen und sowas. Und dann natürlich der König der Käse ist der Roquefort.
Mm, ja, das sagen ja viele Deutsche, um Himmels Willen, hör mal damit auf mit dem Schimmelkäse.
Nein, um Gottes Willen, das muss natürlich ein Rohmilchkäse sein.
Hat Ihnen dieser Beitrag über diesen kleinen, schönen Käseladen, man hat den vor Augen, auch Ihre Mitgliedschaft in der Käsegilde eingebracht?
Ich habe sehr viele Beiträge dann später gemacht habe mich angefreundet mit dem Käsehändler Barthélemy, mit dem ich heute noch befreundet bin. Und eines Tages sagte, und ich traf mich mit dem immer 6 Wochen vor Wahlen, dann habe ich gesagt, Roland, erzähl mir mal, was reden die Leute bei dir im Laden? Weil der sagte immer, oh, die sagen immer, in Wirklichkeit wähle ich jetzt Le Pen oder sowas. Ich habe dann die Umfragen etwas geschichtet, nach dem, was der mir immer erzählt hat. Er klagte allerdings immer 6 Wochen vorher, kaufen die Leute nicht mehr ein, die fangen an zu sparen. Das ist ein französisches Verhalten vor Wahlen, halte ich mich zurück. Und dann hat er gesagt, irgendwann, sag mal, es gibt die Gilde des Compagnons de Saint-Uguzon, also dass die Käse gilt und ich würde dich da gerne als Ehrengeselle vorschlagen, würdest du es machen, ja. Wo ich wurde in eine ganz tolle Zeremonie, wo die da so in mittelalterlichen Kleidern waren, wurde ich aufgenommen, saß neben dem damaligen Propst der Käsegilde, ein heute noch legendärer Mann, Pierre André, und der sah, wie ich den Käse, den Camembert aß mit Rinde, guckte mich entsetzt an. Essen Sie das immer so? Mit drin? Mhm. Ich sage, nein, wieso? Der sagt, da hören Sie mal die Flasche Wein, wenn Sie die ausgetrunken haben. Essen Sie die Flasche auch auf? Also schneide ich jetzt die Rinde immer ab. Und bei dieser Veranstaltung haben die mir gesagt, hier, das sind die Gebrüder Lohr, die machen den besten Roquefort. Die müssen mal nach Roquefort fahren. Und dann habe ich recherchiert und habe dann einen Halbstundenfilm über Roquefort gemacht. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass das ein Schafskäse ist, weil das schmeckt man ja nicht raus. Und durch diesen Film habe ich nicht nur das über Roquefort-Käse machen erzählt, sondern auch ganz viel über Frankreich selbst lernt man dadurch.
Klar, weil der Käse aus unterschiedlichen Regionen kommt oder jede Region ihren eigenen Käse hat.
Und besondere Arten haben es zuzustellen. Super. Beim Camembert gibt es die berühmte Geschichte, dass die Bäuerin Marie Arel, zu Zeiten der Französischen Revolution einen Mönch aufnimmt, der geflohen ist, weil die Mönche, die wurden ja auch verjagt. Und der hat gesehen, wie sie Käse macht. Da hat er gesagt, nee, du pass auf, es gibt eine viel bessere Art und Weise, Käse zu machen. Und hat ihr beigebracht, den Camembert zu machen. Und deswegen ist jetzt ein Camembert, der von Marie Arelle kommt, natürlich etwas ganz Besonderes.
Und warum ohne Rinde, wenn sich jetzt viele fragen?
Ja, weil die Rinde ist ja nichts anderes als die abgestorbenen Bakterien, die das Innere halten. Und das Innere, um das geht es.
Um das geht's. Also, wir probieren es aus, den Camembert nur noch ohne Rinde.
Ja, nicht nur den Camembert, auch andere.
André, ja. Sie haben auch viele Krimis geschrieben, Herr Wickert. Da spielt Essen auch immer eine Rolle. Ihr Untersuchungsrichter geht gern ins Restaurant?
Ja, der muss ja, entweder geht er mit seinem Kumpel Jean Mahon, dem Polizeikommissar, der ihm immer hilft, oder mit seiner Freundin, der Journalistin Margot, muss er ja auch mal essen gehen. Und mir sagte letztens einer, Herr Wickert, ich habe gehört, es kommt ein neuer Krimi von Ihnen raus, der Raub im Tunnel. Kommen da wieder Lokale drin vor? Ich sage, ja, und die stimmen auch alle immer.
Also die gibt's.
Genau recherchiert. Mhm. Da sagt er, wissen Sie, ich gehe dann immer in Paris in die Lokale, die bei Ihnen in den Krimis vorkommen.
Da isst man nicht schlecht.
Ja.
Also wenn man Ihre Krimis gelesen hat und die Lokale besucht. Die Deutschen lieben das französische Essen, klar, aber auch die Sprache, ihre Eleganz, ihren Esprit. Wofür schätzen die Franzosen die Deutschen?
Die Franzosen schätzen die Deutsche für Dinge, die nicht mehr für die Deutschen unbedingt stehen. Ordnung, es klappt immer alles. Die sind so, ja, gut sortiert und so weiter und so fort. Die Bahn kommt immer pünktlich, sagte mir letztens jemand in Frankreich, der 15 Jahre lang nicht mehr in Deutschland gewesen war, dem ich die Illusionen nehmen musste. Aber die Franzosen sagen, die Deutschen haben keinen Humor, was nicht stimmt. Aber Humor ist etwas, was über die Sprache funktioniert. Und wir haben großartige Humoristen und so weiter in der ganzen Lied. Morgenstern, Tucholsky, weiß der Teufel was. Aber die kennt man eben nicht. Mhm. Und deswegen gibt es auch dieses, ach, die Deutschen haben keinen Humor. Das liegt vielleicht auch daran, weil sie im täglichen Leben den Humor nicht aussprechen, wie der französische Kellner im Bistrot, der gleich sofort humorvoll ist.
Lassen Sie uns noch mal auf diese deutsch-französischen Beziehungen schauen, ein bisschen genauer schauen, Herr Wickert. 23 Kriege haben die Franzosen und die Deutschen in den vergangenen 400 Jahren gegeneinander geführt. Angefangen von dem Pfälzischen Erbfolgekrieg in Heidelberg bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Darüber schreiben Sie auch in Ihrem Buch, ja, wie aus den ehemaligen Feinden Freunde wurden. Wie sehr beeindruckt Sie das immer noch? Und sollten wir da auch vielleicht öfter drüber sprechen, über diese besondere Beziehung vom Feind zum Freund?
Der deutsche Bundespräsident Steinmeier war letztens in Armenien und da fragte dann eine deutsche Journalistin ihn, können die Aserbaidschaner und die Armenier, können die eigentlich je wieder Freunde werden? Und da sagte er, wissen Sie, Ihr Kollege Ulrich Wickert hat auch ein Buch über Frankreich geschrieben und in dem schreibt er, in 400 Jahren haben wir 23 Kriege miteinander geführt und gucken Sie, wie wir jetzt dastehen. Und ich glaube, das ist das, was wir uns klar machen müssen. Als ich in die Schule ging, als 10-, 12-Jähriger war in Heidelberg, war für mich Krieg mit Frankreich etwas ganz Normales. Mhm. Und gucken Sie sich an, wo wir jetzt 70 Jahre später sind. Krieg mit Frankreich ist undenkbar. Ja, es gibt Leute, die in Frankreich ab und zu noch Bücher schreiben, wann kommt der nächste Krieg mit den Deutschen oder so. Das ist dann der Wirtschaftskrieg eher gemeint. Aber diese Vorstellung ist nicht denkbar. Mein Großvater, der hat 1914 noch vor Paris gelegen und hat in einem Familienhausbuch geschrieben, Tag für Tag, heute sind 80 Leute von unserem Bataillon umgekommen. Wir haben gestern ein ganzes französisches Bataillon umgenäht. Furchtbar, wenn man sich das alles noch vorstellt, was da war. Und wie wir heute dastehen, als zwei Völker, die sich unglaublich mögen, wo die Leute sich mögen und wo ein Krieg gar nicht mehr denkbar ist. Und ich finde diese Entwicklung sehr erfreulich.
Als was würden Sie das bezeichnen? Auch ein Stück weit als ein Wunder? Oder?
Nein, es ist kein Wunder, weil man sehen kann, dass es läuft. Es ist ein Sieg der Vernunft gewesen, würde ich mal sagen.
Und zu diesem Sieg der Vernunft haben vor allen Dingen auch die persönlichen Beziehungen beigetragen zwischen normalen Bürgern, aber vor allen Dingen auch Politikern. Sie als Journalist und Korrespondent haben viele deutsche Kanzler und auch französische Präsidenten kennengelernt und auch begleitet. An welche persönlichen Beziehungen zwischen diesem deutsch-französischen Tandem erinnern Sie sich besonders?
Also sicherlich ist die Beziehung zwischen dem französischen Präsidenten Giscard und Helmut Schmidt als Bundeskanzler etwas ganz Besonderes, weil die beiden Europa geprägt haben. Mhm. Schmidt hatte die Idee, dass man doch das, was heute jetzt die G7 sind, machen müsste, aber sagte, als deutscher Kanzler, 70er Jahre, kann ich das nicht vorschlagen. Also hat er dem Giscard gesagt, du kannst doch mal auf eine deiner Schlösser Leute einladen. Und dann hat er nach Rambouillet eingeladen und das war dann der Beginn der G7-Treffen. Die beiden haben den Grundstein für das gelegt, was heute der Euro ist, indem sie das europäische Währungssystem eingeführt haben. Das haben die beiden sich ganz alleine ausgedacht in dem Reihenhaus von Schmidt in Hamburg. Und dann haben sie gesagt, wie machen wir das? Und dann haben die beiden gesagt, wir halten unsere Minister raus, die Finanzminister. Es steht sofort wieder in der Zeitung, es wird kaputt gemacht. Und dann hat jeder einen einzigen Vertrauten damit aber gesagt, ihr beide setzt euch zusammen und denkt euch das aus. Und die beiden haben sich dann zusammengesetzt und das ausgedacht. Dann haben sie sich zu viert im Élysée in Paris getroffen und haben gedacht, okay, so und so muss das funktionieren. Jetzt, wie setzen wir das in Europa um? Es stand ein Gipfel in Bremen an. Und dann haben wir gesagt, wir müssen ein paar Leuten sagen, wir das schon den Dänen und so, damit die schon ein bisschen vorbereitet sind. Und dort wurde es beschlossen. Jetzt musste natürlich diese Währungseinheit einen Namen bekommen. Und jetzt hatte der Schmidt eine sehr schöne Idee. Er sagte, wir müssen die Engländer dazu bringen, wir nennen es European Currency Unit.
Europäische Währungsunion, ja.
Das heißt aber Écu auf Französisch und der Écu war der französische Taler. Und es war dann nachher im Sprachgebrauch auch der Écu. Also solche Dinge haben die beiden zusammen gemacht und ich finde, kein anderes Paar hat das nochmal aufgewogen.
Und hat es da auch geholfen, dass die zwei sich ab und zu im Elsass mal zum Essen getroffen haben?
Es gibt die berühmte Geschichte, die zu dem sogenannten Blaesheim-Prozess geführt haben. Giscard ging in Blaesheim und der Gegend gerne zur Jagd. Und da gibt es ein Drei-Sterne-Lokal, Le Boeuf. Da ist der aber nie reingegangen, sagte, da lade ich den Schmidt ein. Und hat daraus eine richtige Zeremonie gemacht. Das können die Franzosen, ja, so ein Symbol. So, also Schmidt kommt da an, Giscard steht auf der Straße, du Maréchal Foch, der Oberbefehlshaber im Ersten Weltkrieg. Und dann kommt Schmidt die Straße runter. Rechts und links steht die Bevölkerung in Trachten. Das war alles inszeniert. Und dann kommt Schmidt zu Giscard. Die geben sich die Hand und die Trompete spielt. Und Giscard sagt, Le Chancelier Germanique est bienvenu. Und das ist interessant, er hat nicht der deutsche Kanzler gesagt, sondern der germanische Kanzler. Damit meinte er, der Vertreter Deutschlands, der deutschen Geschichte, all das. Mhm. Und in seiner Biografie schreibt Giscard, ja, bei mir ging durch den Kopf, der war Oberleutnant im Zweiten Weltkrieg. Ich bin als junger Mann auf dem ersten Panzer in Konstanz eingefahren. Was bedeutet das? Also da sieht man, dass die sich schon diese Gedanken gemacht haben. Und heute existiert dieser Blaesheim-Prozess immer noch. Also Chirac hat ihn dann übernommen mit Schröder. Und dieses, man isst zusammen abends mal ohne Tagesordnung, gehört immer noch zu den Beziehungen zwischen deutschen und französischen Regierungschefs.
Und man sieht auch, was eine Art von Wertschätzung eben dazu beitragen kann, dass Beziehungen funktionieren, ob beim Essen oder bei anderer Gelegenheit. Auf Giscard folgte dann Mitterrand. Mit dem war die Beziehung mit Schmidt ein bisschen schwieriger, schreiben Sie in Ihrem Buch. Da haben zwei Esel eine Rolle gespielt. Welche?
Also das war ziemlich furchtbar. Also der Mitterrand mochte den Schmidt gar nicht. Und dann hat der Willy Brandt, der mit Mitterrand sehr befreundet war, gesagt, lad den doch mal zu dir auf dein Land. Sitz ein. So auf seinem Landsitz hatte Mitterrand zwei Esel, die er liebte. Seine Frau sagte immer, was für ein Kindsmann. Da, ein Staatsmann geht immer zu seinen Eseln, redet mit denen, krault den, was für ein Idiot. Also lädt jetzt der Mitterrand lädt jetzt den Schmidt ein und der Schmidt kommt. Und ja, politische Gespräche gehen ganz gut. Also das Gespräch, auch der Besuch etwas kürzer. Und dann steht der Schmidt dann da am Gatter mit den Eseln, mit Mitterrand. Und dann sagt er zum Mitterrand, Esel sind wie Philosophen. Ah, Mitterrand strahlt. Und dann sagt er, die stehen da und denken an nichts. Mitterrand beleidigt, geht weg. Also er sagte, er war zutiefst getroffen, weil Schmidt seine Esel beleidigt.
Auch für Sie waren persönliche Beziehungen und Netzwerke als Journalist wichtig. So ist es Ihnen auch gelungen, Zugang zum Élysée-Palast zu bekommen. Wie haben Sie das geschafft? Auch mal mit jemandem essen gegangen? Oder?
Das war rein strategisch überlegt. Also ich habe gesagt, ich muss im Élysée und im Quai d'Orsay, also im Außenamt, muss ich einen Spion sitzen haben. Und das sind Dinge, die gehen über das Essen. Mhm. Dass man jemanden dann einlädt. Und ich hatte dann jemanden kennengelernt im Élysée, den ich mochte, das war ein Historiker gewesen. Und der war im Bereich Sicherheitspolitik und Außenpolitik Berater von Mitterrand. Und wir haben uns angefreundet. Das ging sogar so weit, dass wir uns nach Hause einluden, was ja dann schon was ganz Besonderes ist. Und eines Tages sagte ich zu ihm, Jean-Michel, ich muss ein Interview mit Mitterrand machen. Wie stelle ich das an? Da sagt er, naja, du schreibst dem Generalsekretär Bianco einen Brief, der kennt dich. Und der geht mit dem Brief am nächsten Morgen in die Konferenz und da sitze ich auch. Und dann sagt er, das trägt er das dem Mitterrand vor. Und dann sage ich gleich, gute Idee, gute Idee. Nach der Konferenz ruft er mich an, läuft, alles klar. Es kam dann auch zu diesem Gespräch. Und ich habe mir immer gesagt, wenn du mit Mitterrand ein Gespräch führst, dann musst du dich sehr gut vorbereiten. Und damals hat man Mitterrand in der Karikatur immer als König bezeichnet. Mhm. Ich muss ihn danach fragen, aber ich muss ihn so fragen, dass er sich nicht beleidigt fühlt. Und dann fand ich einen wunderbaren Satz, dass man einem Bauer in der französischen Revolutionszeit fragte, was hältst du von der Revolution, sagt er, Revolution hin und her ist egal, Hauptsache Napoleon ist König. Und dann habe ich zu Mitterrand gesagt, was halten Sie von diesem Satz? Und dann reagiert er, sehen Sie, selbst mir wirft man ja vor, ich sei König. Also er hat die Antwort gegeben, die ich wollte, aber wo ich ihm die Frage gestellt habe, ohne dass er sich beleidigt fühlt.
Ohne ihn vor den Kopf zu stoßen.
So, nach dem Interview sagt er, ach, gehen wir doch ein bisschen noch hier im Élysée-Palast im Park spazieren. Und dann sind wir spazieren gegangen. Dann sagt er, wissen Sie, ich lese viel mehr deutsche Literatur als die Französische. Dürfen Sie aber niemand sagen. Ich habe Böll gelesen, ich habe Süßkind das Parfum gelesen. Jetzt lese ich gerade die Tagebücher von Thomas Mann. Die sind sowas von langweilig. Das Interview ist gelaufen, die Mitarbeiter von Mitterrand sagen, il était très content. Und wichtig ist ja, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, weil sie sagen, das nächste Mal mache ich wieder ein Gespräch, bekomme sofort das Gespräch wieder, weil sie wissen,
das wird gut.
Dass der Präsident unterhält sich gern mit dem. Und dann gehen wir hinterher, sagt er wieder, gehen wir wieder spazieren. Dann wissen Sie, ich lese jetzt die Tagebücher von Klausmann. Ah, diese Tortur, der quält sich ja. Klaus Mann, der Selbstmord gemacht hat. Das hat Mitterrand wahnsinnig inspiriert.
Aber mehr ein Lebemensch war auch als sein Vater. Ne? Also der durch die der Nächte Klausmann. Gezogen. Der ja, Klaus Mann. Ja. Mitterrand hat angeblich auch das Bier in der deutschen Botschaft geschmeckt. Wofür
nein, Sie? Nein. Ihm hat es nicht geschmeckt. Also ist es so, dass die deutsche Botschaft, die Residenz, die schönste Botschaft, die die Deutschen überhaupt haben, lag auf dem Fußweg vom Büro zu mir nach Hause. Und da sind dann immer diese Empfänge, die ich als Arbeit empfunden habe. Da gehst du hin, da erfährst du Sachen, da lernst du Leute kennen und so weiter. Und immer, da ging ich zu Fuß von meinem Büro aus hin, dann hatte ich Durst, wenn ich da hinkam. Und dann hieß es da, hier ein Champagner, da ist ja,
nichts für einen Durst,
kann Champagner. Ich bitte ein Bier haben? Ja, ich hätte gerne ein Bier. Es ist ein deutsches Haus, da muss es doch ein deutsches Getränk geben. Also rannte der Majordomus weg. Und jedes Mal, wenn ich kam, dann hatte er schon hinterm Vorhang Bier stehen für mich. Dann fragten die Leute, wo hast du denn das Bier her? Wir hätten auch gerne ein Bier. Und das ging so lange, Einmal kam ich nicht angemeldet und, Herr Wickert, Sie haben nicht zugesagt. Ja, ich bin trotzdem gekommen. Rastlos besorgt er mir. Und dann eines Tages beim Empfang zum Deutschen Nationalfeiertag gab es einen riesen Empfang im Garten auch. Und dann wurde Bier aus Geschenk gezapft und so weiter. So. Damals war Chirac Premierminister und Mitterrand Präsident. Und die beiden gingen da rum und dann wurde beiden ein Bier serviert. Chirac, das ist einer Mensch, der eben Kalbshaxe gerne aß, der sofort das Bier nahm und runtertrunk. Mitterrand nahm das Bier und gab es leise seinem Leibwächter hin.
Also Chirac war es, dem das Bier in der deutschen Botschaft geschmeckt hat, für das Sie gesorgt haben, dass es frisch gezapftes Bier gab.
Ja, aber ich fand mein Bier ganz ernst. Ich finde, das ist doch ein gutes Getränk. Und wenn ich eine deutsche Botschaft bin, sollte ich ein deutsches Getränk haben und nicht immer nur Champagner ausgeben.
Lange Zeit war die Rede davon, dass die deutsch-französischen Beziehungen ja so ein bisschen schwierig wären, festgefahren in der Krise. In Ihrem Buch blicken Sie da optimistisch drauf. Was stimmt Sie so positiv?
Die deutsch-französischen Beziehungen sind, wenn wir sie im Blick der Geschichte der letzten Jahrzehnte sogar sehen, sind sehr gut. Mhm. Es gibt immer wieder Probleme, die aber nicht unbedingt dadurch entstanden sind, dass ein Präsident und ein Kanzler oder eine Kanzlerin sich nicht so gut verstanden. Das gibt es immer wieder. Sondern dass es grundsätzliche Unterschiede in den Kulturen, in den Entscheidungsprozessen und in den Denkprozessen gibt. Nehmen wir jetzt mal folgendes Beispiel. Die Franzosen wollen ihre Autoindustrie schützen und sagen, wir machen ganz hohe Zölle gegen chinesische Elektroautos. Die haben Protektionismus seit Ewigkeiten. Die Deutschen sind eine freie Marktwirtschaft. Die sagen, wir sind gegen diese Zölle. Das heißt, das hat nichts damit zu tun, dass der Merz oder der Scholz oder so weiter
nicht miteinander können.
Wollen, sondern das Denken ist anders. Der Macron sagt, Ukraine, Friedenstruppen, wir schicken französische Truppen hin. Er kann ja zur Not schicken, der die Fremdenlegion hin. Aufgrund der deutschen Geschichte ist es überhaupt nicht denkbar und gar nicht vermittelbar im deutschen Volk, dass man sagt, wir schicken da Truppen hin. Das heißt, aufgrund unserer Geschichte können wir nicht handeln, wie die Franzosen handeln. Und das geht in verschiedenen Bereichen so. Das hat auch zum Beispiel mit der Atomenergie zu tun. Für die Franzosen ist Atomenergie eine saubere Energie. Und die schimpfen über die Deutschen, dass die so irrsinnig viele Kohle noch verfeuern. Und die Deutschen sagen, Atom ist was ganz Schreckliches. So, da sind zwei Denkstrukturen in den Bevölkerungen drin. Und die führen natürlich dann zu Auseinandersetzungen. Mhm. Wie wir sie auch sehen jetzt im Augenblick, wenn wir Probleme haben beim Bau des deutsch-französischen Panzers oder des deutsch-französischen Flugsystems. Da sind Industrien da, die sich miteinander verharken, weil jeder sagt, ich bin besser in dem und der andere sagt, ich bin besser in dem. Und da liegt es nicht nur an den Politikern, sondern das liegt eben an den Strukturen.
Ist es auch das, was es ausmacht, um Frankreich und Deutschland diese Beziehung zu verstehen? Ja, eben auch die Konflikte zu verstehen, die es da manchmal gibt.
Ja, da muss man einfach kennen, wo liegt sozusagen der tiefere Grund für den Konflikt. Der liegt nicht etwa in einem persönlichen Problem, sondern der liegt in einem Grundsatzproblem.
Scholz und Macron hat mir immer gesagt, die zwei, die können nicht so gut miteinander. Wie ist es jetzt mit Merz und wie haben Sie Scholz und Macron auch erlebt?
Scholz und Macron habe ich beide zusammen erlebt, unglaublich freundlich. Ich habe mit Scholz auch darüber gesprochen mal. Der sagt, ich verstehe mich mit ihm unglaublich gut, wir lesen die gleichen Bücher. Nur bei politischen Dingen hatte Scholz eine andere Interpretation. Der Scholz sagte, wenn der Macron von Europa spricht, dann meint er immer Frankreich, was richtig ist. Und das fand Scholz eben nicht so gut, sondern er sagte, wir Deutschen können jetzt nicht sozusagen Europa etwas vorgeben. Deswegen können wir das nicht so machen, wie der Macron das gerne hätte. Merz hat schon lange bevor er sozusagen aktiver Kandidat war für die Kanzlerschaft, den Kontakt zu Macron gesucht, kann auch ein bisschen Französisch, hat mit ihm häufig getroffen, sich telefoniert und so weiter und so fort. Deswegen war die Beziehung schon sehr freundlich, als Merz dann Kanzler geworden ist.
Also da hat man den persönlichen Austausch wieder.
Da hat man den persönlichen Austausch und das Wichtige ist ja, dass man sich gegenseitig vertraut. Und da habe ich den Eindruck, das funktioniert gut.
Frankreich hat den 5. Regierungschef in 2 Jahren. Viele fragen sich, was ist da los bei unseren Nachbarn? Wie sehr besorgt Sie das und verstehen Sie Frankreich, Ihr Frankreich noch?
Herr Jäger, ja, ich verstehe das Frankreich und sehe die Probleme in Personen. Das erste Problem ist Macron. Ein unglaublich sympathischer Mensch. Ich habe ihn mehrmals getroffen. Ich habe mal mit ihm zu Abend gegessen. Ich habe ihn noch letztens getroffen, als er auf dem Staatsbesuch hier war. Und er ist unglaublich klug gebildet und so weiter. Aber der Mann versteht nichts von Politik. Das liegt in seiner Biografie. Der ist ein Mann der Literatur. Der ist aufgewachsen. Als kleiner Kind ist er schon immer nachmittags zur Großmutter gegangen, die war Lehrerin gewesen und die hat mit dem dann die Literatur durchgenommen. Als er ein Buch geschrieben hatte, La Révolution, steht da drin, über Ronsard habe ich Schönheit der Blumen kennengelernt. Dann wird er mit 16 nach Paris geschickt, an das legendäre Gymnasium Henri IV, das ist das allerwichtigste, beste in Frankreich, wo die ganzen Elite-Leute angezogen werden. Giscard war da und weiß der Teufel, wer alles. Und da schreibt jetzt wiederum Macron, jetzt bewege ich mich dort herum, wo die Figuren von Flaubert und von Balzac herumgegangen sind. Das heißt, er interpretiert sich im Rahmen der Literatur. So, er ist durch Zufall Präsident geworden, wirklich durch Zufall, weil sein konservativer Gegner Fillon, sagen wir mal, ein bisschen korrupt gewesen ist. Und das ist rausgekommen vorher. So, jetzt wurde er Präsident, war vorher noch nie in einem Wahlkampf gewesen. Jetzt ist er durch Zufall Präsident geworden und hat gesagt, das ist ja alles ganz normal. Aber er hat keinen Bezug zum Volk.
Zu den normalen Menschen.
Und hat überhaupt keinen Bezug. Mhm. Und das hat ihn zu einer ganzen Reihe von Fehlentscheidungen geführt, bis hin zum Schluss die Auflösung des Parlaments. Eine einsame Entscheidung, die mit keinem seiner Regierung besprochen war und so weiter. Und da hat man gemerkt, der hat einfach so intellektuell gedacht, ich bin der Präsident, ich löse auf und dann wählen die schon meine Leute. Und hat nicht geklappt.
Was würden Sie denn Franzosen, ohne überheblich zu sein, gerne zurufen? Und ja, wie könnte man dieses politische Durcheinander oder Chaos, wie auch einige sagen, wieder in Ordnung bringen?
Das wissen selbst die Franzosen nicht. Das Problem ist, dass sie im Parlament keine Mehrheit haben, sondern 3 verschiedene Bereiche. Die ganz extrem Linken mit dem furchtbaren Mélenchon, ein unerträglicher Populist, dessen Idee eigentlich ist, dass wir müssen das neue Frankreich schaffen. Und er denkt immer nur, ich schaffe Chaos und aus dem Chaos rette ich die Franzosen. Dann haben wir Le Pen und dann haben wir in der Mitte die Republikaner und so weiter und so fort. Keiner hat die Mehrheit. Also man muss eine Koalition finden.
Also bereitet Ihnen durchaus Sorgen, was im Moment in Frankreich passiert?
Das bereitet mir Sorgen und den Franzosen auch.
Sie blicken auf ein langes, sehr abwechslungsreiches, spannendes und erfolgreiches Journalistenleben zurück. Sie waren viele Jahre Korrespondent in Paris, aber auch in den USA und haben eben 15 Jahre die Tagesthemen moderiert. Sie haben sich auch nie gescheut, mal Stellung zu beziehen, was Ihnen große Sympathien bei den Zuschauerinnen und Zuschauern eingebracht hat. Wie sehr juckt es in den Fingern noch bei der aktuellen Weltlage? Oder sind Sie froh, dass Sie die Zuschauer nicht mehr durch diese komplizierten Nachrichtenlage navigieren müssen?
Also ich gucke sehr gerne die Nachrichten. Ich habe überhaupt keine Verlustängste, muss ich sagen. Die Situation ist heute kompliziert, aber sie war zu meiner Zeit auch kompliziert. Ich habe die Tagesthemen begonnen mit einer Sondersendung, als es den Bürgerkrieg in Jugoslawien gab, der ausgebrochen ist. Und was da gefolgt ist in den Jahren danach, das hat uns sehr beschäftigt. Es hat den Putsch gegen Gorbatschow gegeben, da haben wir Tag und Nacht gesendet. Es hat ganz furchtbare Zeit der Attentate in Amerika gegeben, auf World Trade Center. Da habe ich, live einen ganzen Tag moderiert. Und da brechen in der Sendung die Türme zusammen. Aber bevor sie zusammenbrechen, springen Leute aus dem 100. Stock und man weiß, wenn die runterkommt, da sind sie tot. Ich hatte kurz überlegt, soll ich das ansprechen? Ich habe es dann angesprochen, aber der Bundeskanzler Schröder hat später in seiner Biografie geschrieben, als ich gesehen habe, wie die Leute runtergesprungen sind, habe ich angefangen zu weinen. Sie dürfen als Moderator Ihre Gefühle überhaupt nicht vermitteln, weil das ja nur die Gefühle des Zuschauers dann verstärkt. Das sind ganz schwierige Sachen gewesen. Dann kam der zweite Golfkrieg. Also das waren keine Kleinigkeiten nebenbei. Also wenn wir dann sehen, wie wir es jetzt heute haben, mit diesen furchtbaren Situationen in Gaza, mit dieser schrecklichen Situation in der Ukraine, sagen wir, ja, es ist absolut schrecklich, aber solche Dinge haben wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal gehabt.
Sie haben viele große Politiker getroffen und auch interviewt. Sie haben uns schon davon erzählt, auch Helmut Kohl und Helmut Schmidt. Viele fragen sich ja manchmal, wie die heute agieren und reagieren würden. Fragen Sie sich das manchmal auch oder sind die Zeiten einfach zu verschieden?
Die Zeiten und die Menschen sind verschieden. Natürlich, wenn man sagt, ach, wenn wir jetzt den Genscher als Außenminister haben, wie wäre das? Wir haben ihn nicht, sondern wir haben einen Wadefuhl. Also insofern ist es müßig zu sagen, ach, wie wäre das mit dem jetzt oder wie wäre das, wie würde Willy Brandt mit Putin umgehen? Ja, Willy Brandt ist mit Brezhnev umgegangen und nicht mit Putin. Die Situationen waren anders.
Vor fast 20 Jahren haben Sie sich vom Fernsehen verabschiedet, aber nicht, um in Rente zu gehen. Ich bin nicht pensioniert, ich habe nur beim Fernsehen aufgehört, haben Sie damals gesagt. Und dass Sie nicht pensioniert sind, sieht man daran, dass Sie sich auch mit bald 83 Jahren immer noch zu Wort melden. An Ruhestand denken Sie nicht, Herr Wickert.
Naja, ich kann nicht Golf spielen, also muss ich ja was anderes machen. Also schreibe ich Bücher, was mir ein großes, großes Vergnügen macht, weil ich amüsiere mich zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Krimi schreibe, wie den, der jetzt rauskommt, Raub im Tunnel, dann amüsiere ich mich, weil ich ja auch da recherchiere, weil meine Krimis sind immer alle ganz nah an der Wirklichkeit. Und ich muss dann auch wieder mal nach Paris fahren. Mein Untersuchungsrichter Jacques Ricot, der wohnt in Belleville. Ich kann ja jetzt nicht darüber schreiben, ohne wieder geguckt zu haben, was hat sich dort verändert. Ja, da habe ich ein neues Lokal entdeckt. In dem geht er dann mit seiner Freundin Margot mal essen und sowas. Und dann gibt es in Belleville tatsächlich eine kleine Hausbrauerei von zwei jungen Männern. Ja, das kam dann alles mit rein, wenn ich es entdeckt habe.
Da können wir uns schon mal drauf freuen, auf die Restaurant- und Brauereitipps, die es in Ihrem neuen Kriminalroman dann bald gibt. Sie haben schon gesagt, Sie lesen jeden Tag 6 Zeitungen aus 3 Ländern. Haben Sie sich so auch ein Stück weit Ihre Neugierde bewahrt oder anders gefragt, wie haben Sie sich Ihre Neugierde bewahrt?
Man muss sie füttern. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man A, mit vielen Leuten spricht. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich morgens 2 Stunden lang Zeitung lese. Wenn ich so viele Zeitungen habe, dann ist es natürlich nicht so, dass ich alle Artikel in jeder Zeitung lese, sondern ich picke hinaus. Was schreiben die zu dem Thema? Le Monde brauche ich, weil die sehr, sehr gute Hintergrundberichte über die französische Politik und über die Personen schreiben. Figaro brauche ich, um die französische Aktualität mitzubekommen und ein bisschen, was die Konservativen denken. Den Canard Enchaîné brauche ich, weil dort die Skandale aufgeführt werden, die ich zum Teil dann später in meinen Krimis verwerten kann. Und die FAZ lese ich aus anderen Gründen, warum ich die Süddeutsche lese. Natürlich muss ich das Hamburger Abendblatt lesen, weil ich wissen will, was in Hamburg passiert.
Oder Haustür. Und was passiert, wenn die Zeitung mal nicht da ist? Was machen Sie dann, Herr Wickert?
Das ist absolut katastrophal. Ich habe deswegen sowohl die FAZ wie auch den Figaro auf meinem iPad.
Okay, also ganz ohne Zeitung sitzen Sie morgens nicht da. Wie halten Sie sich aber sonst fit?
Sport. Ich mache 2-mal die Woche Training an Geräten, wie man so schön sagt, Muskelerhalt. Und dann, wenn ich kann, spiele ich 1 oder 2-mal die Woche Tennis.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu den deutsch-französischen Beziehungen. Sie sagen in Ihrem Buch, es fehlt an einem gemeinsamen Ziel. Was könnte so ein gemeinsames Ziel sein?
Im Augenblick das, was der französische Präsident Macron ja immer fordert, eine gemeinsame europäische Verteidigung. Das ist etwas, was wir wirklich brauchen. Europa muss sich unabhängig machen von Amerika. Und das ist etwas, wo man sagen könnte, hier haben wir ein Ziel, wo Deutschen und Franzosen zusammen Europa nach vorne bringen.
Und was wünschen Sie sich persönlich für Ihre persönlichen deutsch-französischen Beziehungen?
Da kann ich nur sagen, die Leute sollen verstehen, das, was Tucholsky gesagt hat, Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen.
Merci und vielen Dank, lieber Uli Wickert, dass Sie uns heute geholfen haben, mal wieder Frankreich zu verstehen, um es mehr lieben zu können. Danke für das Gespräch und ja, bis bald. À bientôt.
Danke, es war mir ein Vergnügen.
Dankeschön, Herr Wickert. Vielen Dank.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.